Gut. Also, ja, wir fangen ja heute mit einer so ein bisschen neuen Predigtreihe an, wo es eigentlich um die Gemeinde geht, um unsere Gemeinschaft, wie Ruth das ganz toll eingeführt hat, da mit dem Wort gemeinsam. Es geht darum, uns damit auseinanderzusetzen, was bedeutet Gemeinde, was bedeutet eine gute, starke Gemeinschaft, wie können wir miteinander eine sogenannte Kultur der Ehre leben. Und der Vers, den Ruth am Anfang gelesen hat, möchte ich da noch einmal einblenden. Das Gebet, das Jesus da zum Vater betet hat, Johannes 17, ist ein ganz spannendes Kapitel, wo Jesus eigentlich seine Bitte Gott gegenüber formuliert in einem Gebet. Und die paar Verse, die Ruth da eingangs gelesen hat, die haben ganz viel mit der Gemeinschaft zu tun, wo wir hier eine davon sind. Und was mich ganz faszinierend dünkt, wenn ihr das durchlesen, der betet Jesus hier, er bittet den Vater, dass wir untereinander so eine starke Einheit haben, so eine starke gegenseitige Beziehung, dass das gegen aussen glaubwürdig wirkt. Also wenn ihr da leset, sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. Also man muss sich das schon einmal vorstellen. Also Jesus bittet, dass wir miteinander so eins sind, wie er mit dem Vater eins ist. Sehr hoher Anspruch. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also der Zusammenhang, der ist ganz frappant. Also das heisst, wenn wir eine Qualität von einer Gemeinschaft haben, die diesen Namen verdient, dann werden wir gegen aussen ein Zeugnis dafür sein, dass Jesus wirklich der Retter ist. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Das ist ein ganz hoher Anspruch. Und nochmal, dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Also, nochmal, unsere Gemeinschaft soll allein durch die Qualität der Gemeinschaft gegen aussen anziehend und glaubwürdig sein. Ich habe so einen Pfeil definiert, und das ist, glaube ich, genau das, was Ruth am Anfang auch gesagt hat. Wir bestehen aus einer ganzen Zeile der sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Und trotzdem ist es eigentlich Gottes Absicht, dass wir gerade in dieser Unterschiedlichkeit innen miteinander gemeinsam eine glaubwürdige Stossrichtung sind in unsere Gesellschaft hinein, in das hinein, wo wir alle leben. Das ist der Anspruch. Ich möchte noch einmal probieren, die Vision, die wir eigentlich in der Feg Steffisburg vor ein paar Jahren mal miteinander definiert haben und auch immer wieder darüber geredet haben, ein bisschen bildlich darzustellen. Der grosse Kreis zeigt eigentlich die Welt, in der wir alle drinnen leben. Unsere Nachbarschaft, unsere Gesellschaft, unseren Arbeitsplatz, wo auch immer. Wir haben dann so zwei weitere Kreise definiert. Der rote Punkt in der Mitte, das bedeutet eigentlich die und mich. Unsere Beziehung zu Gott, unseren Glauben. Sehr viele Predigen fokussieren eigentlich auf den Punkt in der Mitte, wo wir herausgefordert werden, unser Leben zu reflektieren, gewisse Sachen zu tun oder zu lassen. Der grüne Teil, und um den geht es heute, symbolisiert eigentlich unsere Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und die Vision, die wir definiert haben, sagt ja eigentlich, dass wir gemäss Apostelgeschichte 2,42, dass wir hier miteinander Gemeinschaft haben, uns einer Lehre aussetzen, an einer Leitung, dass wir das Abendmahl miteinander nehmen, dass wir beten miteinander, dass diese Art von Gemeinschaft eine positive Auswirkung gegen aussen haben soll. Eigentlich genau das, was wir jetzt in dem Johannes 17 gelesen haben. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, wie kann der grüne Bereich, wie kann der zusammen unterwegs sein, wie kann der eine Qualität haben im Miteinander, dass eben die Glaubwürdigkeit entsteht. Dass wir eben alle miteinander können in dieser Sicherheit sein können, dass wir von aussen nicht als einen speziellen, komischen Verein wahrgenommen werden, sondern als einen Wohlgeruch, als eine Wohltat in unserer Umgebung.
Dort, wo wir jeden Tag alle sind, aber auch hier mitten im Dorf, wo wir sind. Was müssen wir denn machen, dass wir diesem Anspruch gerecht werden? Dass die Beziehungen untereinander so stark sind und so eine tiefe Qualität haben, dass wir eben glaubwürdig scheinen. Glaubwürdig im Sinn von das, was die sagen, das leben sie auch untereinander und gegenüber den Menschen, die vielleicht nicht oder noch nicht zu dieser Gemeinschaft gehören. Und ich habe dann einmal für mich selber so 8 Punkte definiert, die eben so eine Kultur von der Liebe und Ehre gegenseitig voneinander könnten ausmachen. Habt ihr recht, das Zettel bekommen, ab im Eingang? Das wäre noch hilfreich, wenn ihr das vorne habt. Am besten wäre noch, wenn ihr einen Schreiber bei euch habt. Aber es ist nicht zwingend nötig. Wir wünschen uns für die Feg Steffisburg eine Kultur von der Liebe und Ehre untereinander. Und ich habe also 8 Punkte definiert zu diesen beiden Aspekten Gemeinschaft und Lehre, Leitung, wo ich meine, die 8 Themenbereiche, die könnten ganz gute Hinweise darauf sein, wie dass wir ganz konkret die liebende, glaubwürdige Gemeinschaft untereinander könnten leben. Und als ich so die Predigt noch einmal angeschaut habe, mir geht es viel so, als ich eine Predigt vorbereitet habe, habe ich das Gefühl, das kommt tiptop, das ist wirklich super gut. So 2 Wochen vorher und irgendwie am Abend vorher schaust du das alles noch einmal an und denkst, ich weiß nicht, ob das wirklich gut kommt. Diesmal hatte ich das ungute Gefühl gehabt und plötzlich hatte ich den Eindruck gehabt, das gibt eine Ermahnungspredigt. Genau. Es tut viel besser, wenn man so richtig ermutigend aus dem Gottesdienst geht. Und es ist tatsächlich so, es ist eine Ermahnungspredigt. Aber es ist ja unser Job, einander gegenseitig zu ermahnen. Wir müssen einfach machen. Es geht nicht, dass wir uns immer am Sonntag gegenseitig so toll finden. Auch das gibt eine gute Woche. Aber ich glaube, wachsen im Glauben tun wir auch dann, wenn wir uns zwischendurch mal ermahnen im Sinn von gegenseitigen Erinnerungen rufen, was ist eigentlich zentral wichtig. Und mir geht es darum, die Predigt heute so verstanden zu haben. Die 8 Themenbereiche, die ich mit euch anschauen möchte, habe ich für mich wie eine Selbstbewertung gemacht. Also ich habe mal gesagt, von jedem von diesen 8 Themenbereichen könnt ihr mir, wenn ich sie perfekt erfüllen würde, 10 Punkte geben. Also es geht 80, oder? Wenn man alles perfekt erfüllen würde. Ich bin nicht auf 80 gekommen bei mir. Also ich habe ganz viele Punkte noch, die ich noch gut machen kann in diesen einzelnen Themen. Und ich möchte euch ermutigen, macht doch die Selbstbewertung auch heute Morgen. Und wenn ihr mit 79 Punkten zum Abendmahl kommt, dann hättet ihr heute auf die Ski können. Genau. Aber Fakt ist, ihr seid da. Und darum gehe ich mal davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, wo nicht gerade 80 oder fast 80 Punkte macht. Steigen wir doch mal ein in die Punkte, die mir so wichtig geworden sind. Ich glaube, ein Zeichen von einer Kultur, von der Ehre, ist, wenn wir als Feg Steffisburg grundsätzlich Willkommenskultur haben. Ich finde es unerträglich, wenn christliche Gemeinden mit eingebettet sind in Dörfer, in Städte, aber es sind Insider-Club. Es weiss kaum jemand, was die Menschen dort machen. Ich wünsche mir, dass wir sehr ein offenes Haus haben. Und dass jede Art von Menschen hier bei uns willkommen ist. Der Paulus hat im Philipperbrief ganz, ganz etwas Anspruchsvolles gesagt. Er hat gesagt, jeder achte der andere höher als sich selber. Das ist für mich der Inbegriff von einer Willkommenskultur. Und da müssen wir uns schon mal selber wieder ein bisschen ausrichten. Bin ich ein Mensch, der die anderen Menschen grundsätzlich höher achtet als sich selber? Ist sehr schnell gesagt, aber ihr lebt das auch sehr anspruchsvoll. Und wir alle haben so eine Art Wertekatalog in uns, oder? Und wir sind so ein bisschen der Massstab, weil, ja, eigentlich finde ich die Leute gut, die möglichst nach an dem sind, wo ich bin, oder? Aber sind wir in der Lage, Menschen wirklich ganz frei zu begegnen, ohne sie zu bewerten nach irgendwelchen Skalen, die wir damit uns führen, sind wir in der Lage, Menschen mit ganz viel Respekt zu begegnen, egal aus welchem Hintergrund dass sie kommen. Du hast ganz sicher schon Begegnungen gehabt mit Menschen, die dich mehr oder weniger wertgeschätzt gefühlt hast? Ich glaube, am meisten wertgeschätzt fühlen wir uns dann, wenn sich jemand ganz aufrichtig um uns interessiert und uns kann zu spüren geben, du bist ein interessanter, für mich wichtiger Mensch. Setzen wir alles daran, in Weg Steffisburg, dass wir die Willkommenskultur haben, dass wir Menschen respektieren. Ich komme hier mit dem ersten ermahnenden Punkt, den ich einfach mitgebe. Wir stellen etwa wieder fest, dass es nicht ganz einfach ist, Leute, die einen Hauskreis suchen, auch so einen Hauskreis zu vermitteln. Ich verstehe, dass man zuerst wissen möchte, wer denn da neu in den Hauskreis kommt. Ich verstehe das. Und ich weiss durchaus auch, dass gewisse Leute das Potenzial haben, um es ganz höflich zu sagen, einem Hauskreis plötzlich eine andere Richtung zu geben. Aber wie jemand von euch schon mal hat Anschluss gesucht an einen Hauskreis und er gemerkt hat, dass die im Hauskreis, wo er vielleicht gerne her wäre, zusammensitzen und miteinander beraten, wollen wir jetzt den oder wollen wir ihn nicht? Und die Antwort kommt, nein, wir wollen ihn lieber nicht. Das ist nicht eine Willkommenskultur. Das möchte uns einfach allen mitgeben. Wir hatten jahrelang Hauskreis und oft waren die schwierigsten, anspruchsvollsten Leute auch die, die wieder ganz eine neue Dimension, ganz eine neue Dynamik in den Hauskreis gebracht haben. Heissen die Leute willkommen, nehmen die Leute auf. Das ist Sinn und Zweck, wieso es Gott in seine Nachfolge berufen hat. Ich komme zu einem nächsten Punkt, wo ich finde, wo uns auszeichnen müsste, wenn wir eine Kultur von der Ehre haben untereinander. Ich habe geschrieben, wir überhöhen nicht die Erwartungen aneinander. Wir vergeben und lassen uns vergeben. Wer von euch ist schon mit Christen zusammengekommen, die gesagt haben, mit Gott habe ich überhaupt kein Problem, aber sein Bodenpersonal, das finde ich ätzend. Wer hat schon so Leute getroffen? Ja, ganz viele, oder? Leute, die sagen, gemein, Glaube an Gott, alles okay, aber das sind so komische Leute. Und überhaupt, da kommt sehr viel Enttäuschung, kommt sehr viel Frust raus. Aber ich möchte euch dort auch etwas mitgeben. Ich stelle immer wieder fest, dass die Frommen untereinander sehr darauf spezialisiert sind, genau zu wissen, wie sich der andere verhalten müsste. Weil ich lese ja die Bibel. Und da drin steht eigentlich ganz genau, wie der mit mir umgehen müsste. Und das ist eine ganz schräge Sicht. Ich überhöhe den Anspruch an meinen Bruder, an meine Schwester, weil ich die Bibel kenne und weiss, eigentlich müsste man sich gemäss der Bibel so verhalten. Und dann werde ich furchtbar intolerant. Spannenderweise tue ich dann plötzlich gar nicht mehr, unbedingt reflektieren, wie ich umgehe mit dem Nächsten, sondern kümmere mich insbesondere um das, was ich eigentlich vom anderen erwarten würde. Und das muss zwangsläufig immer wieder zu Verletzungen und Enttäuschungen führen. Ich möchte euch einfach ermutigen, du an dir selber einen straffen Katalog definieren, wie du umgehst mit anderen Menschen, bis aber mit den anderen barmherzig. Weil wenn wir es umgekehrt machen, wird das eine furchtbare Gemeinschaft. Denn wenn ich den Maßstab bei den anderen ganz hoch setze, wie sie sollten leben und umgehen als Christen, und mir gegenüber bin ich unglaublich tolerant, dann gibt es nicht eine gute Gemeinschaft. Ich möchte euch Mut machen. Lassen wir einander auch Fehler machen. Wenn wir nicht in der Vergebung leben, miteinander, dann ist das eine Gemeinschaft, die auf die Länge keine Zukunft hat. Wir tun so, wie wenn wir alles richtig machen, aber ich bin ein Mensch, der immer wieder schuldig wird. Ich bin überzeugt, dass ich an vielen von euch auch schon schuldig geworden bin, ohne dass ich das absichtlich gemacht habe. Vielleicht mit einer Äußerung, mit einer Verhaltensweise, mit einer Unterlassung. Wir sind darauf angewiesen, dass wir einander vergeben können. Dass wir über Fehler wegschauen können. Dass wir einander mit Barmherzigkeit und Geduld begegnen. Ich möchte euch Mut machen. Seid liebevoll. Verlangt nicht das Höchste und das Beste vom anderen. Leben wir in der Vergebung. Ein Punkt, der mir vielleicht fast am wichtigsten ist, von denen, die ich hier aufgeschrieben habe, ist, dass wir einander gegenseitig ermutigen und Danke sagen.
Er hat geschrieben, vor Kritik beten wir, schlafen eine Nacht und beachten die Formel 1 auf 5. Ich tue das gleich erklären, was ich damit meine. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wir einander Danke sagen. Die allermeisten, die mitarbeiten in dieser Fegst Effisburg, machen das ehrenamtlich. Die investieren sehr viel Zeit. Die investieren sehr viel Zeit. Und wenn ihr nie ein Merci bekommt, und dafür, wenn etwas nicht klappt, Kritik müsst einstecken, dann was liegt am Nächsten? Welche Reaktion liegt uns ganz nach? Das sollst du doch einen anderen machen. Wenn ihr es alles so gut auf die Reihe bringt mit eurer Technik, macht es doch dir. Macht es doch einfach dir. Und das ist gar nicht gut, wenn wir die Haltung erzeugen. Ich möchte uns ermutigen, sagen wir doch einfach einander Danke für das, was wir machen. Es ist ein paar Jahre her, als ich genau in diesem Bereich furchtbar versagt habe. Und glaube aber auch etwas daraus gelernt zu haben. Es ist einige Jahre her, wo mit den Teenies irgendein Anlass stattgefunden hat. Und die Teenie-Leiter haben es übertragen. Es ist eine Nachtübung daraus geworden, mit dem einen und anderen Risiko und. Und was ist passiert, dass sie erbost die Eltern kommen, unter anderem auf mich zukommen. Hat er es eigentlich noch alles auf der Reihe, solches gefährliches Zeug zu machen und Zeug und Sachen mit den Teenies und so und so und so. Und das hat mich natürlich auch angegriffen, oder? Ich bin sauer geworden. Sauer geworden über die Leiter. Was habe ich gemacht? Die Leiter zitiert. Und dann so richtig Knöpfe da. Wirklich mein ganz Frust, den man mir angelassen hat, man doch hätte dürfen erwarten, dass ich besser mit dem umgehen kann. Ich habe es einfach weitergegeben. Und das war nicht eine liebevolle Unterhaltung. Und nachher bin ich am Abend ins Bett gegangen und ich habe praktisch kein Auge zugetan, die ganze Nacht. Und mir ist immer ein Satz gekommen, du hast nicht einmal Danke gesagt für das, was sie machen. Leute, die seit Jahren sich investieren, und dann machen sie mal einen Blödsinn, es läuft etwas aus dem Ruder. Und ich habe nicht mal die Grösse, ich habe nicht mal das Einschätzungsvermögen, dass ich einfach das liebevoll kann sagen, merci, ihr habt so gute Arbeit geleistet, aber schaut hier, wo können wir noch unterstützen, das müssen wir vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen korrigieren. Ich habe am nächsten Tag versucht, die Schadenbegrenzung zu machen. Aber ihr habt es selber schon erlebt. Gewisse Sachen sind dann ausgesprochen. Gewisse Sachen hast du einfach gesagt. Und du hast die Beziehung einfach schon mal gefährdet. Ich habe versucht, daraus zu lernen. Ich versuche, Danke zu sagen. Mach es doch einfach auch. Der zweite Teil. Es braucht immer mal wieder Kritik. Aber liebe Fegler, ich bitte euch von ganzem Herzen, wenn ihr an einem Ort etwas seht, das anders sein muss, beherzigt doch die drei Aspekte. Bevor ihr jemandem eine Kritik anbringt, schlaft drüber, betet drüber. Und das 1 auf 5 heisst, ich kritisiere erst einen, dem ich ihm schon 5-mal Danke gesagt habe. Für das, was er macht. Nehmt doch das einfach mit. Ich weiss nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, dass ihr ein E-Mail abgedrückt habt, emotionalisiert. Am nächsten Tag habt ihr gedacht, oh, hoffentlich ist das nicht angekommen, das E-Mail. Ja. Ein WhatsApp verfasst. Und eine Stunde später denkt man, vielleicht hätte man das auch noch etwas anders sagen können. Schlafen doch eine Nacht. Wenn ihr an einem Ort etwas seht, wo ihr korrigierend eingreifen wollt, und betet auch für die Leute. Und denkt immer daran, es geben alle irgendwo das Beste. Gefährden wir nicht Beziehungen, wenn wir einfach reinfahren, einander gegenüber. Diesen Punkt habe ich mir lange überlegt, ob ich überhaupt rein muss. Und trotzdem mit ihn bringen. Wir klatschen und urteilen nicht. Wir denken und sprechen positiv übereinander. Wir sagen die Wahrheit in Liebe. alles frei übersetzte Bibeltexte. Brüder und Schwestern, in einer christlichen Gemeinde Klatsch und Urteilen übereinander. Das ist der Töder, der absolute Töder. Eine Gemeinde, wo man hinterdurch übereinander Sachen erzählt. Diese Gemeinde hat ihre Unsichtbarkeit und gegen aussen keine Ausstrahlung. Das behaupte ich. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Wir alle wissen, wie zersetzend das ist am Arbeitsplatz. Die eine Abteilung über diese und die über die und man erzählt übereinander. Das zerstört jede Beziehung. Da möchte ich uns einfach... Ich gehe davon aus, dass es nicht oder sehr selten passiert. Aber ich möchte uns alle einfach in Erinnerung rufen. Das ist No-Go. Noch wenn du Fehlverhalten feststellst, bei irgendjemandem, der in dieser Gemeinde unterwegs ist, oder ein vermutetes Fehlverhalten, du hast nie das Recht zu urteilen. Nie. Nie. Wenn du im Hauskreis redest, was haben jetzt die und wie können die nur und das sind doch dann ihre Motive, du bist auf dem gefährlichsten Weg, den du überhaupt sein kannst, weil Jesus hat gesagt, urteile nie. Weil so wie du über einen anderen zum Aufreissen, so wie du urteilst, wird ich dich urteilen. Also wenn ich, Thomas Denzer, den Eindruck habe, da geht etwas brutal schief, da lebt jemand im Ehebruch oder irgendetwas oder was immer. Wenn ich das umtrage und die Leute in meinem Herz oder mit meinem Mund verurteile, dann sagt Jesus zu mir, lieber Freund, das ist meine Angelegenheit. Du machst hier gerade meinen Job. Weil wenn du den antanzest bei mir, mit deiner ach so reinen Weste, dann mache ich das Buch auf. Und dann werde ich genau der gleiche Raster, den du gebraucht hast, werde ich über dich abziehen. That's it. Das hat Jesus gesagt. Oder? Und das ist schon etwas, was mich sehr bewegt. Ich habe nicht Hinweise darauf, dass dir rumklatscht und urteilt. Wirklich nicht. Aber ich habe gleich das Gefühl gehabt, ich lasse einfach drinnen. Überlegen wir gut, wie wir übereinander reden. Auch ich bin nicht gefeit davor. Aber ich habe mir vor Jahren vorgenommen, nur Sachen über andere Menschen zu sagen, die ich auch bereit wäre zu sagen, wenn sie da wären. Ich bin noch lange nicht dort. Ich glaube, ich kann sagen, ich versuche, alles zu vermeiden, mit der Absicht, auf jemanden zuzugehen, über jemand anderes zu reden. Aber was mir passiert, ist im Gespräch hin, oder wenn plötzlich das Thema aufkommt, dass ich einfach zu wenig schnell bin mit meinen Prinzipien anwenden. Und dann rede ich plötzlich auch lieblos über andere Menschen. Aber seit ich mir das vorgenommen habe, darauf zu achten, fühle ich mich eher furchtbar, wenn ich das gemacht habe. Das ist der Effekt, den ich wirklich habe. Manchmal fühle ich mich schon schlecht während dem Reden. Nehmen wir uns doch das zum Maßstab, dass wir wirklich gut und positiv übereinander reden und auch andere korrigieren, wenn sie negativ reden. Gut, ich komme zu einem letzten Punkt in dieser Gemeinschaft. Ich glaube, es ist auch die Kultur der Ehre, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir in der Gemeinde, wo wir uns dazuzählen, mitschaffen und finanziell mittragen. Wir haben vielleicht 200 oder mehr Leute, die ehrenamtlich mitarbeiten. Das ist grossartig. Da sind wir so dankbar. Ich möchte alle die ermutigen, die noch nie mitarbeiten, meldet euch. Und wir haben auf jeden Fall irgendeinen Bereich, wo ihr mitarbeiten könnt. Die Gemeinschaft lebt davon, dass sich alle solidarisch hineingeben. Und es tut auch euch sehr gut, wenn ihr euch hineingebt und irgendwo mitarbeitet. Der mit den Finanzen ist ganzes heikles Thema immer. Wieso eigentlich? Jesus hat so viel über Geld geredet, über den Umgang mit Geld. Schaut, Fakt ist, ich weiss, dass ihr es alle wisst, aber ich sage es gerne nochmal. Wir haben keine Franken vom Staat, die wir bekommen. All das, was wir hier machen in der Feg Steffisburg, das Beschäftigen von jemandem, der sich um soziale Arbeit kümmert. Alle Pastoren, alle Kinder- und Jugendarbeiter. Alles, was wir machen, das ganze Gebäude, das wir hier miteinander finanziert haben, probieren zu abzahlen, all das, es kommt alles von euch. Alles von uns, oder? Wir legen jeden einzelnen Franken selber zusammen. Und es ist ja unglaublich, was wir eigentlich miteinander aufbringen. Es ist fantastisch. Und da möchte ich euch herzlich Merci sagen. Aufrichtig Merci sagen. Es ist einfach so, dass wir, ich nehme jetzt das ein bisschen vorweg, an der Hauptversammlung werden wir das diskutieren. Wir haben im 2017 schreiben wir eine massive Minuszahl in der Fege Steffisburg. Das heisst, trotzdem, dass wir ein Pastor nur noch ein halbes Jahr haben müssen zahlen, haben wir ein rechtes Loch gegenüber dem Budget 2017. Das ist kein Weltuntergang. Überhaupt nicht. Wir haben miteinander, nicht wir, wir haben gut gearbeitet in den vergangenen Jahren. Darum können wir auch so einen Verlust mal verkraften. Aber auf die Länge ist es echt nicht gut. Und darum sind wir sehr froh, wenn wir miteinander uns da wieder committen und uns hineingeben. Und wenn wir über Geld reden, dann möchte ich nicht, dass die in Stress kommen, die treu über Jahre unterstützen und sich eingeben. Und ich möchte auch nicht die unter Druck bringen, die sagen, lass, ich weiss doch nicht, ich bin alleinerziehend, ich muss jeden Franken kehren, ich kann einfach nichts geben. It's okay. Ich will keinen Druck ausüben, auf niemanden. Aber ich möchte denen Mut machen, die sich ja, vielleicht schon seit längerem zur Fege zählen, hier mit dabei sein und sich vielleicht noch nicht engagieren. Denkt doch mal darüber nach. Gebt doch auch einen Teil von eurem Lohn und helft, dass wir hier weiterbauen können. Wir sind aktuell dran, die Zukunft zu planen. Wir wollen unbedingt im Kinder- und Jugendbereich wieder personelle Ressourcen sprechen. Wir haben ganz viele Träume, die wir miteinander verwirklichen wollen. Aber das schaffen wir wirklich nur, auch wenn wir uns finanziell solidarisch engagieren. Merci für alles, was ihr macht. Und merci, wenn ihr es prüft, wenn ihr angesprochen seid. Und in diesem Prüfen alle anderen Grundsätze von oben einhalten. Und nicht die Wüste denken oder reden über mich, weil ich das Geld angesprochen habe. Der Herr wird mich segnen und werdet dann aktiv, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt ist es dran und sonst lasst es sein. Gut, ich komme noch auf drei Punkte, die sich vielleicht mehr noch ein bisschen beziehen. Auf die Lehre, auf die Leitung. Ich würde es schön finden, in einer Fege Steffisburg zu sein, wo man immer mal wieder bereit ist, sich auch zu korrigieren und so den eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern. Ihr müsst euch einmal überlegen, wenn ihr die Evangelien leset. Jesus hat so viel von diesen gängigen Lehrmeinungen und Überzeugungen über den Haufen geworfen. Er ist so mutig eingefahren. Die Leute, die mit Gott unterwegs waren, die haben gemerkt, dass da etwas Wahres drin ist, was er sagt. Die haben irgendwann auch seine Lehre annehmen können. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind heute so ein kleines postmodernes Pharisäertum. Das heisst, wir hören immer nur das, was wir eigentlich schon lange wissen, oder? Wie es ist. Also meine Glaubensüberzeugungen, das, was ich seit 20, 30 Jahren glaube, dass es richtig ist und überzeugt bin, so ist es, das höre ich erstaunlicherweise in jeder Predigt immer wieder raus. Ist auch schon so gegangen. Ich habe gedacht, ja, stimmt, genau. Eigentlich habe ich es gewusst, aber schön, das wieder mal zu hören. Ich finde es schön, wenn man mal nach einer Predigt heimgeht und sagt, also, völlig einen neuen Ansatz. Da wollte ich mich damit auseinandersetzen. Etwas von ganz einer anderen Seite mal anschauen. Es tut uns Frommen so gut. Jeder, der immer nur die Weltwoche liest, der soll mal den Nebelspalter lesen. Das tut gut, die Sache mal von einer anderen Seite anschauen. Und plötzlich mal merkt, hey, so könnte man es ja auch noch anschauen. Ich möchte in einer Gemeinschaft sein, wo wir offen sind, wo auch immer mal wieder etwas Neues oder eine Ansicht Platz hat, wo man zuerst vielleicht ein bisschen reflektieren muss. Ihr habt den Einblick bekommen. Ich habe dort irgendeine Seite verfasst zu einem ganz heissen Thema. Wir hatten einen Männerabend gehabt zum Thema Sex vor etwa 4 Monaten. Und ich für mich habe mich im letzten Moment noch angemeldet zu diesem Abend. Oder? Ich dachte, ja, dann ist ja alles gehört. Und eben genau so. Oder? Genau die Einstellung. Ja, das ist mir völlig klar. Ich weiß auch, wie die Frommen denken über Sexualität. Und ist eigentlich alles etwa klar. Oder? Und so, nach der ersten halben Stunde habe ich mich bestätigt gefühlt. Das ist das, was ich eigentlich gewusst habe. Und ich bin eigentlich überzeugt davon. Aber es war sehr spannend. Übrigens, es waren 40 Männer und eine Frau. Und die Frau hat das Referat gehalten. Oder? Der Mut,
Der Mut, über das Thema Sex zu reden, als Frau zu 40 Männern, das ist mal schon sehr respektabel. Und je länger ich dieser Frau zugelassen habe, desto mehr ist mein Bild schief geworden. Weil sie ganz neue Ansätze gebracht hat, wo irgendwo mein frommes Paragrafenbüchlein durcheinander gewirbelt haben. Und da hat etwas rebelliert zuerst und musste sagen, ja, hallo, geht, das ist doch nicht biblisch und so und Zeug. Dann habe ich intensiv auseinandergesetzt. Ich habe die beiden Bücher gekauft, die die Frau verfasst hat. Ich habe sie empfohlen im Heftchen. Es ist natürlich furchtbar, was ich hier mache. Ich weiss, dass ich bei der letzten Predigt gesagt habe, es werden zu viele fromme Bücher geschrieben, wir sollen gescheiter Bibel lesen. Ist mir schon sehr wohl aufgefallen, dass ich jetzt zwei Bücher empfehle, da im Einblick hin. Aber beim Lesen von diesen Büchern habe ich plötzlich gemerkt, dass sich gewisse Festlegungen anfangen verschieben. Und ich muss sagen, ganze Haufen habe ich einfach übernommen, weil man es mir immer so gesagt hat. Und ich habe es den anderen auch so weiter gesagt. Und plötzlich habe ich sagen, ja, hallo, das sind ja ganz andere Ansichten. Und sehr gut biblisch untermauert. Es hat gut getan. Es tut gut, immer mal auch wieder offen sein für etwas Neues. Und nicht immer wieder das über den Kopf abziehen, wo wir immer und immer wieder durchgequetscht haben. Im gleichen Zusammenhang der Aufruf, dass wir das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen in der Verkündigung. Ich wünsche mir, und das hat für mich sehr viel mit Kultur, von Gemeinschaft, von der Ehre, von der Liebe untereinander zu tun. Ich wünsche mir Teil von einer Gemeinde zu sein, die das Wort Gottes liest und die Mucke von den Kamel trennt. Ihr alle wisst sicher, auf was ich anspreche. Oder Jesus hat den Pharisäer gesagt, ihr seid ganz ein Durchtriebnungspack. Leset einst, was für Ausdrücke das Jesus gebraucht hat, für die Pharisäer zu massregeln. Er ist sehr unzimperlich umgegangen mit diesen Leuten. Er sagt, was sie für ein selbstgerechtes Pack sind. Und wir haben immer die Tendenz zu denken, dass die Pharisäer die anderen sind, oder? Sicher nicht ich. Aber mir ist wichtig, dass wir das Pharisäerhafte in unserem Leben erkennen. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, die tut alles ganz genau untersuchen, was passiert. Die tut Mückeli in eurem Essen, die seht ihr, die näht ihr raus. Aber die schlucken Kamel ab. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das für mich das Gleichnis erklärt. Ich bin vor ein paar Jahren in Kontakt gekommen mit einer jungen Frau über unsere Kinder. Die junge Frau hat etwa folgende Geschichte gehabt. Die ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Sie war gläubig, immer alles tiptop. Sie war auch in der Gemeinde. Und sie hat einen Freund lernen können, der ist auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber dort sind einige Sachen nicht wirklich glücklich gelaufen. Dort hat man fromme Gemeinschaft wahrgenommen, eben genau so, wie ich jetzt versucht zu sagen, wie es nicht sein sollte. Man hat gerichtet untereinander, man hat einander ausgeschlossen. Es ist der Mann, der ihr Freund geworden ist, der hat gemein und die Frommen nicht gut erlebt. Es war genau so einer, der gesagt hat, okay, ich glaube eigentlich an Gott, aber da so gemein und Zeug und so, die Typen brauche ich nicht. Und die zwei haben eine Beziehung aufgebaut. Und eines Tages hat der Freund zu ihr gesagt, ich möchte jetzt zusammenziehen. Ich möchte zusammenleben. Und das Modi ist in den Konflikt gekommen. Sie hat gewusst, eigentlich, so wie ich es aus der Bibel verstehe, wie es wäre eigentlich das Zusammenleben, langfristig, Sexualität, all das würde eigentlich in eine Ehe gehören. Und hat eigentlich den Anspruch gehabt, sich eigentlich möchte ich jetzt nicht mit ihm zusammenziehen, wir wollen doch den heiraten und so. Das ist die Meinung, die wir vertreten, die ich auch sehr gut finde, die ich hilfreich finde. Aber das Modi ist der Kompromiss eingegangen. Sie ist mit ihm zusammengezogen, einfach weil sie die Beziehung nicht verlieren wollte. Sie ist mit ihm zusammengezogen. Aber sie hat den Glauben weitergelebt. Und eines Tages hat sie gedacht, ich will doch wieder zu einem Hauskreis gehören. Einfach, dass ich meinen Glauben leben kann, oder? Und wisst ihr was? Die hat keinen gefunden. Mit der Begründung, du lebst mit deinem Freund zusammen. Wisst ihr, als ich das erfahre, es war nicht in der Steffisburg. Ich weiss auch nicht, in welcher Gemeinde sie nach Hauskreisen gesucht hat. Gott sei Dank weiss ich es nicht. Ich wollte es auch nicht wissen. Aber Freunde, da muss ich sagen, wenn das etwas mit der Liebe Jesus zu tun hat, wisst ihr, was die Mucke ist? Wisst ihr, was das Kamel ist in dieser Geschichte? Das Mückeli hat man ganz genau erkannt, oder? Da ist Paragraph 4d, das stimmt nicht. He? Die lebt mit ihrem Freund zusammen. Aufgrund von diesem Mückeli hat man das Kamel geschluckt. Man hat nämlich Türen zugetan, für dass die junge Frau hat können am Glauben angeschlossen bleiben, in einer liebenden Gemeinschaft eingebunden sein. Was mit Sicherheit hat die dazu geführt, dass ihr Freund wäre Lügen gestraft worden. Oder? Er hat gesagt, hey, die sind ja gar nicht so verbohrt, du doof, wie ich gerne sage. Er wäre auch dazugekommen. Schlussendlich hätte man diesen zwei können sagen, hey, komm, mach doch jetzt gute Sache, heiratet einander, ist doch okay. Aber nein. Man hat das Mückeli aussortiert. Man hat dieser jungen Frau die Türen zugetan. Nicht Leute im Hauskreis, die zusammenleben. Und man hat das Kamel. Das, was darum ging, Menschen in die Gemeinschaft von Christus hineinzulieben, das Kamel hat man einfach geschluckt. Das geht nicht. Das ist wirklich No-Go. Darum möchte ich auch, dass wir als Weg Steffisburg Gemeinschaft sind, wo nicht auf die Mucke schauen. Wo nicht Menschen anfangen zu qualifizieren nach dem, was sie vielleicht in einem Lebenswandel drin sind, wo, sondern wo die Liebe von Jesus überall eigentlich darf durchschlagen. Immer darf an erster Stelle stehen. Ich komme bereits zum Schluss. Ich finde es schön, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wo wir uns gegenseitig auch berufen lassen. Dass wir, muss es so sagen, Jesus hat ja das allgemeine Priestertum eingeführt. Was ist das? Oder? Zu dieser Zeit vom Alten Testament, dass sie, da hat es eine fromme Elite gegeben, die eigentlich die fromme Aufgabe erledigt hat. Und wo Jesus gekommen ist, wo er diesen Zugang frei gemacht hat, dass wir alle freien Zugang zu Gott haben, zu Christus haben, mit Gott können verbunden sein, sind wir eigentlich alle zur Priesterschaft berufen. Es steht um einen Ort, wir sind Könige und Priester. Also, es muss nicht jemand, weiss ich, nicht was absolviert hat, dass er eine Leitungsfunktion in einer Gemeinde übernehmen kann, dass er ein Team führen kann, dass er irgendwo herstellen kann und sagen, ich übernehme das. Und ich würde es so schön finden, wenn ihr, wenn ich, wenn wir uns berufen lassen. Es ist nicht gut, wenn in einer Gemeinde gewisse Leute vielleicht mal die Gemeinde verlassen. Aus absolut nachvollziehbaren Gründen. Das sind vielleicht Leitungsfiguren gewesen, die geben das dann ab und gehen vielleicht mal ein Haus weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde es dann stressig, wenn die Leute sagen, die zurückbleiben, oh, jetzt verleidet es mir auch, der Tag gegangen ist. Wir können sagen, der Happy Geyser geht, jetzt verleidet es mir auch und jetzt muss ich auch gerade gehen. Das wäre sehr schade. Ich möchte euch alle ermutigen, dort, wo sich Lücken auftun, ich möchte das auch gerade den jungen Leuten sagen, dort, wo sich Lücken auftun, wenn Leitende aus ihrer Leitungsverantwortung gehen, lasst euch reinberufen, sagt, it's my turn, jetzt bin ich dran, jetzt übernehme ich Verantwortung. Das ist so entscheidend wichtig. Es gibt ja keine Firma, wo, wenn ein Kadermitarbeiter kündet, oder was passiert denn? Sagen ja nicht alle zusammen, vielleicht jetzt mir auch gerade. Nein, die warten alle zusammen und sagen, jetzt bin ich dran, oder? Jetzt bewerbe ich mich doch um den Job, oder? Und wenn wir so ein bisschen die Kultur bekommen und sagen, wow, da geht eine Lücke auf, da will ich jetzt mitmachen, da möchte ich jetzt Verantwortung übernehmen, dann würde ich das sehr, sehr schön finden. Gut, also, ich bin mal mit diesen 8 Themenbereichen durch. Ich hoffe, es war für euch erträglich gewesen. Und ich hoffe, ihr habt Punkte gesetzt hinter die 8 Themen. Und habt vielleicht selber können sagen, hier habe ich noch Handlungsbedarf. Und mir ist es ein grosses Anliegen, dass wir auch Nägel mit Köpfen machen. Wir gehen nachher miteinander ins Abendmahl. Immer sehr eine gute Möglichkeit. Immer sehr eine gute Möglichkeit, zum sagen, Standortbestimmung machen. Sagen, Herr, da habe ich erkannt, da muss etwas ändern. Wenn man immer nur erkennt, was der andere ändern müsste, ist das bedauerlich. Aber dort, wo man die Brust schlagen kann und sagen, hey, da muss etwas gehen, da will ich etwas verändern, dann ist es so eine gute Möglichkeit, im Abendmahl innen das festzumachen und das dann auch wirklich umsetzen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir eine Gemeinschaft sind, die Kultur pflegt miteinander, wo die Liebe im Zentrum ist, der Respekt einander gegenüber, dann werden wir das erreichen, was wir uns so sehnen danach, dass wir ein Wohlgeruch sind, gegen aussen in der Gesellschaft, an unserem Arbeitsplatz. Weil, und ich komme zum Schluss mit etwas Humorvollem. Ich möchte euch einfach da drinnen noch mitnehmen. Wer von euch kennt die Familie? Ganz viele von euch. Asterix und Obelix, die Gallier-Familie. Oder? Ganz kurz zum Hintergrund, wer noch nie etwas von denen gelesen hat. Das war ein gallisches Dorf. Das ist ein Comics natürlich, eine Erfindung. Oder? Ein gallisches Dorf. Und die sind mitten im von den Römern besetzten Europa haben die als einzige noch den Römer Widerstand geleistet. Und die Römer konnten sie nicht einnehmen. Weil sie ein Geheimnis hatten. Das ist jetzt ein bisschen mystisch, gefällt es nicht so, ist ja gleich. Sie hatten einen Zaubertrank. Und wenn da der Chefmixer den Trank braut hat, sind sie alle angestanden. Und wenn sie von diesem Trank getrunken haben, oder? Ich könnte jetzt ganz clever Brücke zum Heiligen Geist schlagen und so, das lassen wir jetzt alles auf der Seite. Aber die hatten so ein Tränkchen gehabt und das hat sie so stark gemacht, dass sie die Römer immer überwinden konnten. Die Römer waren chancenlos. Und der Cäsar, das war so die Hauptfigur der Gegner, oder? Der hat immer wieder neue Strategien ersonnen, wie er die unbeugsamen Gallier besiegen konnte. Und jedes Comics-Heft, das man dann gelesen hat, war so eine Geschichte, wo am Schluss natürlich die Gallier wieder gewonnen haben. Oder? Aber einmal hat dem Cäsar einen ganz guten Tipp gegeben. Er hat gesagt, du musst die von innen gegen außen zersetzen. Wenn du es fertig bringst, dass sich die gegenseitig Waffen zerfleischen, dann werden die nicht mehr Zeit haben, sich auf die Römer zu konzentrieren. Und dann sind sie tot. Und nachher haben sie den Destruktivus auf den Plan gerufen. Das hat wirklich so geheissen. Und das war ein Ratte. Das kannst du nicht anders sagen. Wirklich. Und er hat genau die Einheit angefangen zu ersetzen unter dem gallischen Dorf. Er hat einfach genau all das gemacht, was ich vorher probiert habe, in diesem Katalog aufzuführen, was wir nicht machen wollen. Er hat dem einen das über diesen erzählt. Der andere hat er plötzlich, der nicht Chef war, hat er mit Chef angeredet. Oder? Und dieser hat es gehört. Am Schluss ist das ganz, ganz, ganz perfid geworden. Und es war tatsächlich so, dass die einander gegenseitig haben Schläge gegeben. Es hat einen riesen Streit in diesem Dorf gegeben. Und zwischenzeitlich haben sich alle römischen Verbände ringsum formieren. Sie sind immer näher auf das Dörfli zugerückt. Oder? Sie haben gesagt, jetzt ist der Moment da. Jetzt beschäftigen sie sich so mit sich selber, dass sie uns ja vergessen. Und im letzten Augenblick, sonst wäre ja das Heftli dann nicht gut rausgekommen, haben die Gallier das festgestellt. Sie haben gemerkt, dass der Destruktivus das Übel ist. Sie haben ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Auf dem letzten Zacken haben sie ihn entlarven und aus dem Dorf rausschiessen. Und sie haben sich wieder besonnen auf ihre Kräfte. Und das, was sie dann gemacht haben, finde ich bemerkenswert. Einer von ihnen hat herausgefunden, dass die Römer schon im Belagerungszustand sind. Und jetzt haben die nicht gewartet, bis sie angreifen. Sie haben dann angegriffen. Sie sind aus dem Dorf raus, haben angegriffen. Und das letzte Bild ist nicht ein liebevolles, aber es ist nur symbolisch. Die Römer sind unterlegen. Es war nie einer tot in diesen Heftchen. Sie haben einfach relativ mitgenommen ausgesehen. Und schaut, was ist die Botschaft in diesem Ganzen? Eigentlich ist das hier die Botschaft. Wer von euch kennt den Epheserbrief, Kapitel 6? Was steht da drin? Wer ist Donald? Ja, ja, ganz genau. Das ist das könnte einem Reglement von der Schweizer Armee entnommen sein. Das, was im zweiten Teil von Epheser 6 steht. Oder? Das ist eigentlich ein Aufruf, sich zu wappnen. Es ist eigentlich die Aussage, dass eine fromme Gemeinschaft wie wir sind, nicht gegen Fleisch und Blut kämpft, sondern dass es darum geht, Menschen mit der Liebe von Christus zu erreichen, dass es unser Kernauftrag ist und dass wir darum sollen ganz gut aufmerksam sein, uns sollen bewaffnen und der Feind sollen erkennen, wo uns lähmen möchte und zersetzen. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, die das erkennt, ich wünsche mir eine Gemeinde, wo wir untereinander Liebe, Geduld und Freundlichkeit üben, so dass wir miteinander können in einer positiven, gemeinsamen Kraft in die Gesellschaft hineinwirken, dass wir wirklich glaubwürdig sind und dass wir uns nicht gegeneinander aufbringen. Ja, das wäre es gewesen. Ich möchte zum Schluss beten. Wir gehen eher in die Zeit vom Abendmahl hinein und wir hören noch ein Lied zwischen. Und es wäre schön, wenn wir uns so ein bisschen Rechenschaft geben über die Punkte, die wir jetzt gehört haben. Und uns am einen oder anderen Ort können sagen, mal, Herr, da will ich noch ein Gleich tun. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du uns zusammengeführt hast, zusammengerufen hast, dass wir hier dürfen Gemeinschaft haben. Gemeinschaft in dir. Jesus, aber ich bin immer wieder fasziniert, dass du eben nicht der bist, der verlangt, dass wir einander gegenseitig überfordern, einander gegenseitig richten, einander gegenseitig Sachen auferlegen, die wir selber nicht tragen können. Ich bin so dankbar, dass die Liebe das Fundament ist, das du gelegt hast. Und wir möchten die Liebe untereinander als das Fundament immer, immer wieder herziehen. Wir werden uns auch heute auf das Fundament stellen von dieser Liebe. Und ich bitte dich, dass da, wo Sachen vielleicht erkannt worden sind, wo wir nicht richtig aneinander gehandelt haben, dass wir das erkennen und dass wir auch den Mut haben, aufeinander zuzugehen, einander Vergebung zuzusprechen. Jesus, ich wünsche mir das. Bitte, dass du mit uns bist und uns jetzt auch in diesem Abendmahl stärken. Amen.